Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Juli 2024 mit dem Baltikum,
den wichtigsten Nachrichten der Woche,
Gendern,
Medienkritik,
dem 7. Oktober, dem 7. Oktober,
Elektrikern,
kurz was zu den USA,
dem Börsenticker,
Schamschaft zu Ruanda,
Katrin Rönicke,
einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich habe die Woche jetzt nicht so viel zum Ukraine-Krieg, also nicht viel Neues. Ich habe so das Gefühl, es gibt so eine neue Normalität, wie man so schön mal gesagt hat, während der Corona-Zeit oder als, es ist ja noch Corona-Zeit, aber als das noch ernst genommen wurde. Und zu dieser neuen Normalität gehört halt sowas wie Odessa ist wieder angegriffen worden. Russland hat Dörfer im Osten eingenommen oder dass in Kiew ein Kinderkrankenhaus angegriffen wurde.
Oder dass die Ukraine auf der Krim irgendwas den Russen zerschossen
ja,
hat.
Ja, genau das so. Also das sind immer noch Dinge, die ich, die lese ich, die nehme ich zur Kenntnis und ich finde jetzt auch nicht unwichtig, aber oder auch nicht weniger schrecklich als vor 2 Jahren oder so. Ich gestern den BBC Ukraine-Cast mal wieder gehört und am Anfang, heute ist Tag 800 noch was des Ukraine-Kriegs und ich dachte so, Wahnsinn. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier jede Woche das immer alles erzählen will. So.
Ich finde also, wer da einen Überblick behalten will, ich finde, der Guardian macht das ganz gut.
Der macht vieles gut.
Ja, stimmt. Aber der Guardian, der hat so einen Tagesticker sozusagen. Ja. Also nicht irgendwie so, jetzt wieder so was Atemloses, sondern einfach nur kannst halt morgens reingucken und kannst sehen, was los war. Und falls tatsächlich was Größeres los war, heben die es halt nach vorne oder nach oben, sagt man ja auch.
Das macht übrigens das ZDF ganz ähnlich. Also wer jetzt nicht englischsprachige Seiten so gut damit einfach nicht so gut klarkommt. Das ZDF finde ich da auch sehr gut. Und die haben dann auch immer wieder so ein hier ein Oberst, da ein Oberst, der bestimmte Dinge auch mal zwischendrin einordnet.
Das ZDF habe ich irgendwie überhaupt immer nie so richtig auf dem Schirm als Quelle, fällt mir auf. Da fällt ein RSS-Feed bei mir rein und das war's auch. Aber was da ansonsten passiert, kriege ich immer gar nicht so sehr mit.
Ich finde, die machen das ganz gut. Jedenfalls, diese Woche habe ich deswegen jetzt meine Nachricht aus dem Baltikum mitgebracht, weil ich die jetzt bemerkenswert fand. Sie ist nicht groß. Also es geht um Pläne, die eigentlich schon länger, die es schon länger gibt. 2018 hatten die baltischen Länder, Lettland, Estland, Litauen, beschlossen, dass sie nicht mehr Stromtrassen und Stromnetze mit Russland und Belarus teilen wollen, sondern dass sie unabhängig werden wollen und nur noch mit der EU gemeinsame Stromnetze haben wollen. 2018, also schon 4 Jahre vor dem Ukraine-Krieg. Dann haben sie sich auch entschlossen, mit dem Ukraine-Krieg 2022 wirklich keine Energie mehr von Russland zu beziehen. Aber die Netze gibt es halt noch. Also die waren so ein Relikt aus Sowjetzeiten und die gibt es halt immer noch. Und deswegen hatten sie auch beschlossen, dass sie komplett abgebaut werden sollen. Also dass es die einfach auch nicht mehr gibt, sozusagen die Nabelschnur trennen.
So als so politisches Symbol, also technisch notwendig waren die sowieso nicht mehr, oder wie?
Genau, die werden schon seit 2022 nicht mehr benutzt, aber genau, es ist ein Symbol, ja, tatsächlich. Und deswegen habe ich es auch mitgebracht, weil eigentlich ist es unspektakulär, ne? Irgendwelche Stromnetze, die nicht mehr benutzt werden, ne? Die werden dann halt komplett weggeräumt, abgeschafft, abgebaut. Aber es ist doch irgendwie in meinem Kopf so eine Symbolwirkung, sowas wie ich gerade sagte, so abnabeln und die Verbindung, die es mal gab, sehr lange gab, auch wirklich endgültig zu trennen. Deswegen habe ich es mitgebracht.
Ich habe ja diese Woche zum ersten Mal dieses Jahr ein echtes Sommerlochgefühl gehabt. Ich habe, also was wir ja machen ist, also ich zumindest, ich bringe ja eigentlich nur Nachrichten mit, die ich interessant finde. Und ja, nicht mal solche, so von ähnlich, denen ich denke, dass andere die interessant finden könnten. Und da, also ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, dass unter anderem ein Ausfluss dieses Sommerlochs ist, dass die Berichterstattung über Trump und Biden und die US-Präsidentschaftswahlen im November, diese Woche wirklich endgültig boulevardesk geworden ist.
Ja.
Also jede Mücke wird zum Elefanten aufgeblasen. Wirklich, als seien die USA das 18. Bundesland oder Deutschland der 51. Bundesstaat, je nachdem, wie man es haben will. Oder wenigstens so ein Außengebiet, weißt du, so wie Puerto Rico. Puerto Rico, Germany. Ja, auf Trump ist geschossen worden und er hat es überlebt. Das ist die Nachricht. Hm. Mehr Nachricht ist da nicht. Und ich werde wirklich, also du kannst hingehen, wo du willst, du kannst hingucken, wo du willst, du kannst hinhören, wo du willst. Die ganze Zeit wirst du beballert mit, was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das jetzt nicht? Was ist über den Schützen bekannt? War der Schütze ein Republikaner? War der Schütze ein Demokrat? Dies, das, jenes? Ne. Das hat für mich wirklich Boulevardcharakter, weil das ist keine Information, die in irgendeiner Form für mich wahlbeeinflussend sein könnte, die an meinem Leben unmittelbar was ändern könnte oder sonst wie. Und ich kann nachvollziehen, dass US-Politik extrem wichtig für Europa ist. Ja? Mhm. Aber ich, gerade da, wo das wichtig für uns ist, erwarte ich wirklich was anderes als so eine, das auch wieder so eine atemlose Detailversessenheit, weißt du, so, immer gucken, was ist da passiert, was hat Trump gesagt, was hat Kamala Harris gemacht. Wichtig wäre doch viel eher, zu klären, zu diskutieren und auch unsere Politikerinnen und Politiker dahin zu treiben, dass sie sich mal Gedanken darüber machen und vielleicht auch eine öffentliche Debatte darüber stattfindet. Was tun wir denn, wenn?
Was wäre
aber denn? Das ist nicht, genau, das ist aber nicht das, was passiert. Ab und zu kriegst du da mal so einen kleinen, ne, so irgendwelche Analysen am Rande auf Seite 3 oder sonst was. Aber vorne kriege ich ständig das verbundene Ohr von Donald Trump gezeigt, der wahrscheinlich noch nicht mal einen Verband braucht, sondern das Ding drauflässt wegen der Show. Ja, Entschuldigung, wahrscheinlich doch, keine Ahnung. Was viel wichtiger, was man, ne, diese Woche für Deutschland und Europa und auch schon seit ein paar Wochen, ehrlich gesagt, die Themen. Aber so unterberichtet im Vergleich zu dem, was in den USA passiert. Jens Spahn. Jens Spahn scheint damals als Gesundheitsminister ohne Not zu viel Geld für Masken ausgegeben zu haben, obwohl seine Experten im Haus ihm was anderes geraten hatten, und zwar am Abend vorher. Ja, die hatten gesagt, 3 Euro ist ein guter Preis. Der hat dann aber anscheinend völlig freihändig entschieden, nee, der Bund zahlt 4,50 Euro und zwar an jeden, der bis zu einem bestimmten Stichtag Masken liefern würde. Das ist dann, ne, das ist dann ja auch noch schiefgegangen, weil sie keine Obergrenze und irgendwie alles Mögliche geliefert wurden, die Qualität schlecht war und. Gemacht hat er das ohne sachlichen Grund. Jedenfalls hat er bis jetzt keinen sachlichen Grund liefern können, sondern ein Sprecher, ich glaube, bin nicht ganz sicher, ob es ein Sprecher Spahns oder des Gesundheitsministeriums war, der hat der FAZ mitteilen lassen, aus der Erinnerung kann Herr Spahn sagen, dass in mehrstündigen Beratungen mit der Fachebene unter Abwägung aller Aspekte der Preis so festgesetzt worden ist. Die Dokumente, die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert, die sagen aber halt das genaue Gegenteil. Mhm. Ja? Kaum Diskussion drüber. Spahn scheint also das Gleiche gemacht zu haben, letztlich zumindest, das Gleiche gemacht zu haben, was die CDU gerade Habeck beim Atomausstieg vorwirft. Mit dem Unterschied, dass bei Habeck überhaupt keinen Nachweis über die Vorwürfe, bei Spahn aber schon.
Ja.
Ja, und da, der hat es dann auch noch geschafft, auch wieder Ausfluss dieses Trump-Gebausches, der hat es geschafft, so ganz fesch von dieser Nummer abzulenken, weil er hat im Interview gesagt, ich finde zwar Trumps Stil irgendwie nicht gut, aber inhaltlich hat er ja oft recht. Toll. Ja, das geht mir nicht mehr in den Kopf rein, dieses Zitat. Also der hat recht, ja, dann, also gut, ich bin jetzt mit dem Stil nicht einverstanden, aber ich gehe trotzdem mit ihm mit. Was soll denn das? Also, ne, ich habe ja auch was gegen Migranten. Okay, Herr Trump fordert, dass sie erschossen werden, aber ja, mein Gott, wir ziehen ja letztlich am gleichen Strang, oder was? Wobei, wie ich das gerade sage, eventuell steht Spahn auch tatsächlich derart weit am rechten Rand und die Ablenkung, die er dadurch erfahren hat, war Beifang. Kann natürlich auch sein. Aber auch da, warum lese ich nicht, was würde uns eigentlich erwarten, wenn Spahn, keine Ahnung, was er werden will, Innenminister würde? Wie würde Deutschland dann aussehen, nach allem, was wir jetzt wissen, was er so sagt? Könnte man machen, passiert nicht. Stattdessen werden diese Leute immer nur zitiert und sonst nichts. Noch so ein Ding. Wissing, Bundesverkehrsminister Wissing. Sieht käuflich aus. Ob es ist, weiß ich nicht. Er sieht aber so aus, leider. Ja, da gibt's in Deutschland einen sogenannten Automobilclub, Mobil in Deutschland. Das ist eigentlich eine Lobbyorganisation. Und die versuchen, so einen angeblich klimafreundlichen Dieselkraftstoff zu promoten. Das Zeug heißt HVO 100. Und wie viel klimafreundlicher als Standarddiesel das ist, hat die deutsche Umwelthilfe mal nachgemessen. Und das Ergebnis lautet vermutlich gar nicht, eher das Gegenteil. Die DUH hat nämlich erhöhte Stickoxidwerte gemessen.
Schön.
Und gleichzeitig weigert sich das Bundesverkehrsministerium, seine eigenen Abgasmessungen von HVO 100 zu veröffentlichen.
Oh, hey, ich dachte, es sei so klar, das ist ja dann besser.
Das sagen die uns.
Ja,
genau. Das sagen die uns. Ja.
Aber sie veröffentlichen es nicht.
Genau. Ist ja gar nicht. Und jetzt hat die DHU hat jetzt auch geklagt auf Herausgabe dieser Daten.
Ja.
Und dieser Verein, also dieser Automobilclub, der hat dann im Rahmen seiner HVO 100 Kampagne, hat der angeboten, die, ich zitiere, Möglichkeit, sich bei einem exklusiven VIP-Meeting mit dem Minister oder Staatssekretär vorzustellen und auszutauschen. Namentlich Wissing, sein Staatssekretär Luxich oder Luxig, weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Und FDP-Chef Christian Lindner. Sie haben das genannt Premium-Kooperation.
Mhm.
Und zu ZDF Frontal hat der Präsident dieses Vereins gesagt, wir sprechen lediglich von der Möglichkeit eines Treffens. Und damit war nichts anderes gemeint, als die theoretische Chance, auf einer Veranstaltung einem Entscheidungsträger zu begegnen, wenn sich dies dort ergibt.
Ich weiß nicht.
Und mal davon abgesehen, dass Wissings Staatssekretär...
Zufällig zur selben Zeit am selben Ort einfach gewesen.
Genau. Ja, geht noch ein Stückchen weiter. Also, Wissings Staatssekretär ist Schirmherr der Kampagne geworden. Das ist das eine, wo ich denke, interessant. Und jetzt kommt die Nummer, wo ich finde, dass es am stärksten stinkt. Diese Premium-Kooperation, die ist natürlich nicht umsonst. Die
natürlich.
Hätte pro Jahr hätte sie gekostet 9.900 Euro.
Oh.
So, und warum finde ich, dass das stinkt? Weil Parteispenden ab 10.000 Euro erst in den Rechenschaftsberichten der Parteien stehen müssen.
Ja.
So, das sind mir zu viele Zufälle mal wieder. Ja? Und selbst wenn das tatsächlich alles Zufälle sein sollten und keine Korruption, da sieht man wirklich, dass die Ferengi sich dermaßen tief in ihre Ideologie verrannt haben, ja, Technologieoffenheit, also Verbrennerautos, dass sie nach jedem Strohhalm zu greifen scheinen, der sie davor bewahren kann, Vernunft walten zu lassen, weil Vernunft walten würde nämlich bedeuten, ich spitz mal zu, Habeck hatte doch recht. Und das, ich glaube, das können die sich einfach nicht eingestehen. Darum, weißt du, also entweder, sind die in diese Kampagne hineingekauft worden oder sie sind denen komplett auf den Leim gegangen mit diesem Sprit, weil sie gesagt haben, das ist unsere Chance, unsere Technologieoffenheit zu beweisen.
Mhm.
So, oder noch einen habe ich. Ja? Bundesforschungsministerium, auch unter Ferengi-Leitung. Das Bundesforschungsministerium, da gab es jetzt kürzlich diese sogenannte Fördergeld-Affäre. Wo dann das Ministerium angewiesen hat zu prüfen, ob Fördermittel erst nach Gesinnungsprüfung ausgegeben werden. Dann gab es ein Hin und Her, da ist eine Staatssekretärin gefeuert worden, die verklagt jetzt das Bundesministerium auf Herausgabe von Chats, weil das alles sehr, sehr undurchsichtig ist. Und Nachfolger dieser Staatssekretärin ist jetzt jemand geworden, der die Idee mit Gesinnungsprüfungen an Fördermittelvergabe zu knüpfen gar keine schlechte Sache zu finden scheint. Jedenfalls, wenn man die Chats liest, die so geleakt sind. Das sind alles Sachen, die gehören gesellschaftlich sehr, sehr breit diskutiert.
Ja.
Die kommen aber über eine gelegentliche Berichterstattung überhaupt nicht hinaus, weil ständig irgendjemand mir das Ohr von Donald Trump in die Fresse hält. Reg ich mich gerade auf? Kann ja nicht sein.
Ja. Ich weiß nicht.
Also gerade dieses Ding mit dem Forschungsministerium, also da vorne, diese Käuflichkeiten, die es da so gibt und so, damit rechne ich ja schon. Aber das, was da im Forschungsministerium passiert, das darf man mal nicht unterschätzen. Es geht um Fördermittelvergabe. Fördermittel vergeben, nachdem du einen Antrag eingereicht hast und dein Projekt und mögliche Ergebnisse deines Projektes beschrieben hast. Danach werden Fördermittel verteilt. Wenn du da jetzt eine Gesinnungsprüfung einziehst, egal worum es in dieser Gesinnungsprüfung geht, ob das eine Gesinnungsprüfung ist, ob du ein Nazi bist oder ob das eine Gesinnungsprüfung, was ist das Gegenteil vom Nazi?
Keine Ahnung.
Das andere bist, bei denen geht es ja jetzt immer um Antisemitismus, das ja auch da, ja natürlich gibt es ein Antisemitismusproblem, wir sind hier in Deutschland,
ja.
Aber trotzdem wird das in der Politik, in den Ministerien, sieht das aus wie so eine Moral Panic, die da passiert. Ja, wir müssen jetzt dringend Handlungsfähigkeit beweisen.
Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, es ist ein praktisches Instrument, um bestimmte Sachen einzuschränken. Also das ist jetzt natürlich eine Verschwörungstheorie, aber ich kann das auch beweisen. Naja, es kommt ja immer aus bestimmten Kreisen. Also konservative Kreise hier, die Berliner CDU ist ja auf einen ähnlichen Weg gegangen, wie jetzt Stark-Watzinger auf Bundesebene. Und es richtet sich ja oft gegen eine, ich sag mal, eine kritische Öffentlichkeit, entweder in, jetzt in der Kultur oder eben in der Bildungslandschaft. Und ja, es fällt mir schwer, das als Zufall sehen zu wollen, ehrlich gesagt.
Aber Berlin, da ging es ja nicht um Fördermittel, sondern da ging es um tatsächlich politische Unterstützung von Vereinen und sowas. Beim BMBF geht es um Forschung, Forschungsförderung.
Wir haben heute keinen Faktencheck, deswegen, wenn ihr zuhört und merkt, wir reden Scheiß, das wollte ich eher eigentlich am Anfang sagen, dann bitte schreibt es in die Kommentare und haut es uns um die Ohren. Aber ich meine, dass es in Berlin auch um Fördermittel für Kulturprojekte ging.
Das ist auch, ich sag ja, das ist politische Förderung. Ja, das ist ja nicht Kulturprojekte. Kulturprojekte sagen ja nicht, wir sammeln Daten und werten diese Daten dann aus, um ein bestimmtes Ergebnis zu
ziehen. Ja, ich habe ja gesagt, es geht einmal um Kultur und einmal um Bildung. Das sind jetzt klar, sind zwei verschiedene Dinge.
Das sind und beim BMBF, da geht es um Forschungsförderung.
Ja.
So. Und wenn du das von Politik abhängig machst, dann ist das Wissenschafts-, das BMBF geriert sich wissenschaftsfeindlich.
Ach so, okay, das jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Also du siehst das nicht so schlimm an in der Kultur. Ich finde das gleich schlimm.
Ich finde es da zumindest nicht so eindeutig.
Hm. Ja, du bist halt auch so ein Wissenschaftsfreak.
Mag sein.
Bist so ein Kulturbanause.
Das muss doch eine Breite. Natürlich ist das ein sehr, sehr abstraktes Thema. Und die Hälfte der Leute interessiert sich nicht. Und die andere Hälfte davon verstehen es 20% nicht. Oder weiß der Geier was. Aber das muss doch in die Gesellschaft getragen werden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung torpediert anscheinend das einzige Werkzeug, das wir haben, um zuverlässig Sinn von Unsinn zu unterscheiden.
Ja.
Das passiert nicht. So, ja, mal am Rande dann irgendwie eine Einordnung von irgendwo im Feuilleton oder so, schreibt dann mal wieder jemand was darüber. Das passiert aber nicht. Nichts wird diskutiert. Und das sind alles Dinge, das BMBF, der Spahn, der Wissing, das sind alles Dinge, die uns unmittelbar betreffen, die unmittelbar unser Leben beeinflussen.
Ja.
Und wir reden nicht drüber. Und für den Fall, dass es mal kommt, dass man drüber redet, wird dann halt wieder irgendwie meinem Nachbarn erzählt, dass der Arbeitslose ihm die Butter vom Brot nehmen würde oder sowas. Mhm. Und der eigentliche Verdacht, den ich habe, ich bin immer noch bei Trump eigentlich, ne? Warum wir dieses unglaubliche Rauschen haben. Ich habe den Verdacht, dass sich klammheimlich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland gefreut hätten, wenn Trump aus dem Rennen genommen worden wäre durch dieses Attentat.
Ja.
Und ich glaube, dass die Journalistinnen und Journalisten davon auch ausgehen und genau darum so gerne darüber berichten, weil es nämlich gut klickt. Die sehen das, ob das die Leute interessiert oder nicht.
Ja, sicher. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht.
Es ist tatsächlich eine Arbeitshypothese. Aber ich kaufe niemandem ab, der öffentlich für das, man wünscht das niemandem, man dies und das und ist, das kaufe ich euch allen nicht ab. Das ist reines Virtue Signaling, was ihr da macht.
Okay, das ist jetzt natürlich eine Unterstellung, die schwer zu beweisen sein wird.
Ja, absolut. Wird natürlich niemand zugeben, dass er klammheimlich sich gefreut hätte. Ne? Außer El Hotzo.
Der dafür auch gefeuert wurde.
Nein, El Hotzo ist nicht gefeuert. Man kann als freier Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gefeuert werden. Das fühlt sich zwar an wie gefeuert werden, aber sie nennen es, man wird nicht weiter beschäftigt. Das heißt, auf gut Deutsch, im nächsten Dienstplan stehst du einfach nicht mehr drin und wenn du Glück hast, hat dein Chef dir das vorher gesagt. Jetzt habe ich genug gerantet. Fertig.
Ich nehme den Staffelstab auf und zwar an zwei Stellen. Also,
und ich habe noch einen Rant, aber kommt später.
Dieses Was wäre wenn? Beschäftige ich mich ja jetzt auch gerade ganz viel mit, wegen Thüringen, wegen des Thüringen-Podcasts. Da schauen wir auch ganz intensiv eben hin, was wäre denn wenn und wo gibt es denn die Stellschrauben in Politik, Gesellschaft, Justiz, Polizei. Also wir nehmen das alles schön durch. Und diese Woche haben wir uns tatsächlich sehr viel mit der Justiz beschäftigt. Also jetzt am Mittwoch erschien die zweite Folge. Da geht es dann eben darum zu gucken, okay, könnte jetzt so eine Regierung dort einfach Richterämter besetzen, wie sie möchte, was großen Einfluss auf alles hätte, was in diesem Land passiert. Ja? Sieht man ja jetzt schon. Ich hatte letzte Woche diese gute Nachricht aus Gera, also dass dieser Richter, der in Gera verdächtig viele Asylanträge negativ entschieden hat, dass der jetzt auch unter die Lupe genommen wird. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Und dieses ganze Justizding habe ich gestern dann auch noch mal, ich glaube, auf Mastodon geteilt mit aktuelles Beispiel USA. Und das ist halt leider so, und das ist auch was, was hier kaum diskutiert wird, dass in den USA der Supreme Court von Donald Trump so besetzt worden ist, dass es jetzt eine Entscheidung gab, dass er im Grunde, wenn er Präsident werden sollte, machen kann, was er will. Er genießt Immunität, er ist wie ein König und damit eigentlich das Gegenteil dessen, was die Gründungsväter der USA sich gedacht haben, als sie diese Verfassung mal geschrieben haben. Und das von Richtern, die ja sonst immer sagen, wir legen die Verfassung wortwörtlich aus. Also sie haben wirklich auch noch gegen ihre eigene sonstige Praxis entschieden. Also es ist wirklich ein Geschenk an Donald Trump. Und dann kommt noch dazu, das hat Christian Stöcker diese Woche ganz schön beim Spiegel aufgeschrieben, leider hinter Paywall, aber ich versuche es mal so kurz zusammenzufassen wie möglich, dieses Stichwort Project 2025. Das ist ja so eine Art Masterplan, kann man vielleicht sagen, der entwickelt wurde aus diesem Umfeld, zu dem Donald Trump auf jeden Fall gehört. Es ist nicht von ihm persönlich so geschrieben worden, aber es kommt aus seinem Umfeld. Und es ist wieder so ein Fall, von wo ich sagen muss, nehmt doch bitte einfach die Faschisten beim Wort. Ja, die kündigen an, was sie tun wollen, weil sie damit dann auch die Leute einsammeln. Und im Grunde, Christian Stöcker fasst es so zusammen, steht da drin, dass ein künftiger Präsident Donald Trump die USA in einen christlichen, fossilen Gottesstaat verwandeln soll. So, darum geht es. Also es geht wirklich auch darum, dass die Ölbranche, die in den USA immer noch sehr stark hinter Trump steht, das wieder zurückbauen kann und will und auch wird mit Donald Trump, was Joe Biden an Klimaschutz in den letzten drei Jahren auf die Beine gestellt hat und auf den Weg gebracht hat. Das wird komplett rückabgewickelt. Und
die Tech-Bros sind dabei, weil sie darauf spekulieren, dass der Bitcoin dann durch die Decke geht, wenn der Dollar schwächelt.
Ja. Ja, stimmt. Elon Musk ist jetzt auch noch hinter, dann ist es noch so eine andere Facette. Und ich finde einfach, das zeigt so gut, warum uns das alle was angeht, weil wenn die USA ab nächstem Jahr, wenn sie wirklich von Donald Trump regiert werden sollten, das alles wieder rückgängig machen, was an Klimaschutz von Joe Biden auf den Weg gebracht wurde, dann wird uns das total um die Ohren fliegen, und zwar auf der ganzen Welt. Die stoßen nämlich sehr, sehr viel aus im Zweifel.
Trotzdem können wir nichts, wirklich gar nichts daran ändern. Woran wir was ändern können, das findet bei uns vor der Haustür statt. Und da gucken wir nicht gut genug hin. Warum lese ich nicht im Spiegel rauf und runter und bei Christian Stöcker rauf und runter, was das Problem in Thüringen zum Beispiel ist, wie ihr das gerade macht? Lese ich nicht. Ich lese das hier und da mal. Und ich lese das in den Fachmedien, die ich lese. So Legal Tribune, Verfassungsblog, da lese ich solche Sachen. Aber breit, so dass die Gesellschaft darüber diskutieren könnte, lese ich das nicht. Da lese ich nur, der Trump hat ein abes Ohr.
Ja, es ist tatsächlich gerade ein bisschen einseitig. Ich meine, das Thüringen-Projekt war schon auch viel in den Medien, und also jetzt nicht unser Podcast. Unser Podcast darf auch gerne noch viel in den Medien. Ich glaube, der fasst das alles auch nochmal sehr gut zusammen, weil das ist ja auch viel, ne? Also die schreiben immer wieder Berichte und dann gibt es so Details, und das muss man auch erstmal juristisch alles verstehen. Das ist das, was wir da versuchen, dass man das auch so verständlich macht, dass Leute, die jetzt nicht Jura studiert haben, das auch kapieren. Und vor allem, es heißt zwar Thüringen 2024, aber das habe ich jetzt eben auch verstanden mit der Arbeit. Das ist eine Blaupause. Die wird vielleicht in Thüringen zum ersten Mal zur Anwendung kommen in Deutschland, aber die wurde schon in Polen angewendet, in Ungarn, die USA planen das. Und wenn wir nicht aufpassen, ist das genau diese Blaupause, die irgendwann vielleicht ganz Deutschland betreffen wird. Und das einmal zu verstehen, ne, das ist, finde ich, total wichtig. Ja.
Ja, sicher. Und wäre halt auch toll, wenn das auch die, ich sag mal, Leitmedien verstehen würden. Ne? Mhm. Wenn es bei diesen ganzen Polit-Talkshows, ich wette, die reden öfter über die USA als über Thüringen.
Ja, sehr wahrscheinlich. Ja.
Obwohl es, wie du es gerade beschrieben hast, ja quasi identisch ist, das Problem, das dahinter steht. Warum erzählen wir diese Geschichte nicht an Thüringen oder an Ostdeutschland, an den Wahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr? Ja. Warum müssen wir das Problem immer über Bande in den USA erzählen? Nee, vermutlich, weil wir dann keine Verantwortung übernehmen müssen. Weil was willst du machen?
Ah, es ist so weit weg. Und es ist gruseliger, wenn du merkst, ah ja, das passiert hier. Und es passiert ja schon. Also komme ich zu meinem nächsten Thema, Gendern. Das passiert ja schon. Was hat das jetzt mit Gendern zu tun? Tatsächlich gab es letztes Jahr in Thüringen eine gemeinsame Initiative, Gesetzesinitiative von CDU und AfD im Landtag in Thüringen für ein korrekte Sprachegesetz.
Ist Dr. Giffey jetzt in Thüringen?
Nee.
Dr. Wurst?
Das ist ein CDU-Gesetz und an diesem Gesetz kann man, finde ich, ganz gut zeigen, wie Gendern zu einem Scharnier geworden ist zwischen den konservativen TM und den ganz Rechten. Also es ist ja auch interessanterweise ein Thema, was die immer wieder aufbringen, ja. Also klar.
Nur die.
Nicht nur die. Ich fand es auch interessant, als wir haben ja mal eine Umfrage gemacht unter unseren Hörerinnen und Hörern und die haben mir relativ viel Feedback gegeben und es gab ein Feld. Also es gab relativ viel Feedback auch zum Thema Gendern, obwohl wir nirgends gefragt haben, wie findest du Gendern, sondern es war so ein Feld, was wolltest du uns schon immer mal sagen? Mhm. Und da war ziemlich häufig drin, entweder ich finde blöd, dass ihr gendert, also ich gender ja meistens, oder ich finde blöd, dass Holger nicht gendert. Also es ist so ein bisschen gespalten. Du tust es auch nicht immer, aber ich tue es auch nicht immer. Aber egal, das fand ich auf jeden Fall interessant, dass es eben sowas ist. Du fragst gar nicht danach und trotzdem kommt es. Also es ist irgendwie so ein Trigger. Und das ist...
Was ich interessant finde an der Stelle, ist dieser Trigger von den Rechten gesetzt worden oder ist der sowieso vorhanden?
Ich glaube, dass der von den Rechten gesetzt wurde oder dass es so ein großes Ding geworden ist, kommt von rechts. Natürlich, also Gendern gibt es ja schon lange. Das Binnen-I und so, es war ja früher auch schon da.
Stimmt, das ist vor 15 Jahren oder 20 Jahren schon in der Taz so gewesen.
Ja, absolut. Ja, und auch in anderen Umfelden, sage ich mal. Also ich bin ja damals bei der Grünen Jugend gewesen, da haben wir auch alles selbstverständlich mit Binnen-I geschrieben. So. Mhm. Es ist natürlich ein politisches Projekt auch, ne, ob du das jetzt versuchst, irgendwie einzubauen oder nicht. Und das war eins, das es schon sehr, sehr lange gibt, das aber nie so groß war wie jetzt. Also Genderverbote wie in Bayern ist wirklich sehr, sehr neu. Also das ist so auf so eine, das ist, glaube ich, auch ein Ablenkungsmanöver. So ein bisschen wie diese Trump-Sache. Wir lassen uns mal lieber viel übers Gendern reden, dann müssen wir nämlich nicht über Infrastruktur reden, dass die Mieten nicht bezahlbar sind, dass wir keine Lösung für den Klimawandel haben und, sondern wir hetzen jetzt die Leute mal gegen das Gendern auf. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen auch
Strategie ja, ja ist. Und nein, würde ich denken. Ne? Also das ist ja, also ich meine, Identitätspolitik findet ja im Wesentlichen rechts statt. Das erkennt man daran, dass die Rechten den Linken über Identitätspolitik vorwerfen.
Das hat auch einen Namen, Spiegel, irgendwas.
Projektion.
Strategie. Ja, aber das ist eine echte Strategie. Ja.
Ach so, eine politische Strategie. Ja. Ach so.
Dass du den anderen immer vorwirfst, was du selber machst.
Ja, und das ist, ich glaube, man muss da auch sich einfach nur die jüngere Geschichte der Konservativen und insgesamt der gesamten Rechten in Deutschland angucken. Die Rechten haben ja immer versucht, der Bevölkerung weiszumachen, sie seien gar nicht rechts, sondern sie seien die Mitte. Und das tun sie, indem sie nie gesagt haben, wer sie sind, sondern immer nur gesagt haben, was die anderen sind und dass sie das nicht sind.
Ja, genau.
Ja, das ist, und daher kommt ja auch diese
Äquivalenz. Was die anderen ihn wegnehmen wollen, ist ja auch gerne.
Da sind wir dann später vielleicht.
Beim Schnitzel und so.
Das ist das ja schon wieder. Daher kommt diese Idee von der Äquidistanz. Wir sind weder da rechts noch da links. Wir sind die Mitte. So. Und das erkennt ihr daran, dass wir nicht sind wie die. Und gleichzeitig hast du natürlich auch gerade rechts ein viel stärkeres Identitätsding am Laufen. Ja? Da ist halt da der Nation, Vaterland, Familie, der deutsche Wald, you name it. Das kommt ja alles nicht von links. Ja? Also es kommt ja alles nicht aus der progressiven Ecke.
Der Wald so, vielleicht schon, aber
nicht der Deutsche. Aber nicht,
ja.
Nee, genau. Alle nicht als romantisches,
wir lieben alle Wälder.
Genau, nicht als romantische Verklärung so irgendwie, ne? Die deutsche Eiche und weiß ich nicht, was da gibt. Also das ist natürlich jetzt auch extrem zugespitzt wieder.
Baum,
aber so, und ich glaube ja, dass das gar nicht so sehr ein gezieltes Ablenkungsmanöver ist. Also sitzen die Strategen und sagen, haha, lass uns über Gendern reden, damit sie nicht merken, dass wir das Land infrastrukturell vor die Wand gefahren haben. Das glaube ich gar nicht, sondern die sehen einfach, das ist ja ein so ureigenes Thema. Da geht's ja an die Identität. Da geht's gleichzeitig an die Identität und die Familie geht's da heran. Ne? Weil dann ist ja, da muss man ja sofort, muss man ja trans werden. Ne? Weil da so ein Sternchen ist. Das, ich glaube eher, dass die Ablenkung, die daraus resultiert, ist, glaube ich, eher auch so ein Beifangeffekt.
Ja,
und das sehen sie dann natürlich und denken sich, ach, guck mal, das funktioniert ja gut, dann machen wir das, jetzt reiten wir da wieder drauf rum. Die Leute sind ja doof genug zu glauben, dass das Politik wäre.
Ja. Naja, jedenfalls, ich muss noch eine Schleife drehen zum Gendern, weil das Gendern so ein Trigger ist. Und weil das eben so die nächste Eskalationsstufe im Kulturkampf ist, es zu verbieten, wie in Bayern zum Beispiel. Was ja auch so ein Treppenwitz ist, ja, weil Markus Söder himself ist ja eigentlich so Mister, wir lassen uns nicht nehmen, so zur Rede, wie man wolle. Okay, jetzt habe ich geschwebelt. Das ist natürlich nicht korrekt, aber weißt schon, was ich sagen will.
Das ist aber durchaus angemessen, weil Söder ist Franke.
Ach so, okay, gut. Siehste, also jedenfalls so Freiheit. Freiheit, keine Sprechverbote. Das war Söder mal, bevor er das Gendern verboten hat. Eigentlich wäre es witzig, wenn es nicht irgendwie total bitter wäre. Aber lass mich mal kurz das noch zu Ende führen, diesen Gedanken, die Schleife, die ich noch drehen muss, weil das Gendern so verpönt geworden ist. Das ist so ein bisschen wie Windkraft. Das ist beides Vogue, das wollen wir nicht in Bayern. Weil das so ist, gibt es halt in vielen öffentlichen Bereichen oder so öffentlich-rechtlichen Bereichen, also jetzt öffentlich-rechtliche Sender, aber auch Behörden und sowas, oft die Ansage, wir machen keine Gender-Sternchen, wir machen keine Unterstriche. Wir sagen immer Schülerinnen und Schüler. Das hat sogar eine Abkürzung in der Schulalltagssprache, SUS. Oder Lehrerinnen und Lehrer, LUL. Also, ne, alle sind fein, keiner meckert, wenn wir einfach immer diese Paarformen nennen. So die Idee. Aber auch nicht in Bayern, denn da wollte jetzt die Woche die Freie Wähler-Politikerin Anna Stolz, die leider auch Kultusministerin in Bayern ist, die Zulassung, ja, Freie Wähler halt, ne? Genau, ist noch mal ein bisschen weiter rechts als die CSU, wollte gerne die sogenannte Zulassungsverordnung ändern und hier auch die, mit den sprachlichen Vorgaben für Unterlagen im Unterricht, also Lernmittel, so ändern, dass nicht nur der Genderstern weg wäre oder der Doppelpunkt oder der Unterstrich oder was auch immer, sondern auch, wie es drin stand in dem Papier, übertriebene Paarformbildung.
Übertrieben?
Übertrieben. Ja.
Wie übertreibt man das denn? Also,
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und so weiter.
Ja, aber ab wann ist denn das übertrieben?
Das ist wahrscheinlich generell schon übertrieben.
Ach so.
Ich weiß es nicht. Das kannst du jetzt so lesen, wie du willst.
Ich dachte, ne? Da hätte es so einen Schwellwert gegeben, so das darf pro Absatz nur zweimal benutzt werden oder irgendwie.
Nee, sowas. Nee, es stand einfach, das ist es ja auch immer so, ne? Immer schön unspezifisch, dann kannst du im Zweifel so anwenden, wie du willst. So stand es jedenfalls da drin. Es hatte News for Teachers am Sonntag berichtet. Die sind ja da immer sehr hinterher bei solchen Sachen. Und dann gab es einen großen Aufruhr, weil es ist ja auch wirklich absurd.
Die haben sie nicht mehr alle.
Und dann kam Montag eine Notiz aus dem Ministerium. Ja gut, also die Paarform nehmen wir wieder raus aus der Auszählung.
Ist Paradebeispiel übrigens diese Geschichte für das, was man Testballon nennt.
Ja,
Politik lässt irgendwas maximal raus. Der Schäuble war da drin richtig gut. Maximal Forderung veröffentlichen, gucken, wie wird reagiert und dann zurücknehmen. So geht Politik.
So, und bevor jetzt alle dann in den Kommentaren wieder kommen, weil das ist auch eine Erfahrung von mir. Ich habe ja früher bei der FAZ in einem Blog geschrieben und habe da angefangen zu gendern. Und dann ging es nicht mehr um das, was inhaltlich in einem Text stand, sondern nur noch ums Gendern in den Kommentaren. Und bevor das jetzt hier auch passiert, ich will gar nicht darüber diskutieren, ob Gendern sinnvoll ist oder nicht. Ich finde, Mighty Nguyen Kim hat das Video to end all discussions dazu, naja, noch nicht ganz alle, aber vor zwei Monaten oder so hat sie das veröffentlicht, Gendern wissenschaftlich geprüft, verlinke ich euch in den Shownotes, könnt ihr euch anschauen. Und sie sagt auch, also es gibt noch ein paar Sachen, die weiter erforscht werden müssen, wir wissen noch nicht alles hundertprozentig so, aber ich finde, da ist erstmal alles Wichtige drin, was man Stand heute zum Gendern wissen kann und wissen sollte, und dann braucht man auch keine Diskussion darüber.
Und der Rest ist halt Geschmack.
Ja.
Das sind Geschmacksurteile, die dann aber pseudolinguistisch verbrämt werden. Das finde ich auch immer so anstrengend.
Oder halt doch so ehrlich zu sein und zu sagen, ja, na klar, mache ich das aus politischen Gründen. So wie ich.
Oder so, ja.
Ja. Naja.
Ich hatte noch einen Rant über, aber ich mache den nicht so laut jetzt.
Okay.
Die IG Metall, also schöne Geschichte eigentlich, die IG Metall und der Elektrozentralverband ZVEH ist eine Gewerkschaft, die haben sich auf einen höheren Mindestlohn für Elektriker geeinigt.
Ja.
Ab 2025 gibt es 14,41 pro Stunde. Bis 2028 soll das dann auf 16,10 Euro steigen. Was ich super finde daran ist, die streben an, sagen sie, also wollen versuchen, dass dieser Tarifvertrag vom Bundesarbeitsministerium für allgemeinverbindlich erklärt wird, weil dann müssen alle diesen Mindestlohn zahlen, auch die, die nicht tarifgebunden sind.
Cool.
Ja. Was mich entsetzt hat, ist 14,41? Das sind 2,5 brutto im Monat. Das,
wenn man Vollzeit arbeitet.
Ich habe jetzt einfach 40 Stunden oder 38 Stunden, ich habe einfach klar gerechnet. Das ist doch total lächerlich. Ich meine, mal ernst, wann rufst du einen Elektriker?
Wenn es wirklich, wirklich schlimm ist.
Genau. Ich mache hier alle Elektroinstallationen im Zweifelsfall selbst. Ja, habe ich auch schon, also auch inklusive wandaufstemmende Leitung legen. Alles egal. Alles, was hinterm Sicherungskasten. Nee, das nicht. Alles, was hinterm Sicherungskasten ist und nicht Starkstrom.
Genau.
Also alles hinterm Sicherungskasten 230 Euro. Mach ich alles selber. Alles überhaupt kein Problem. Aber es gibt so Sachen, dass er, nee, jetzt da brauche ich einen Elektriker, da traue ich mich nicht ran.
Ja, genau.
Das heißt doch, wenn ich einen Elektriker rufe, dann zahle ich jeden Preis. Und wie kann man denn als Elektrikergewerkschaft so wenig Selbstvertrauen haben, so einen Dumpinglohn überhaupt nur in Erwägung zu ziehen? Das hat mich echt sehr, sehr gewundert.
Was ist der Mindestlohn? Das heißt ja nicht, dass die müssen.
Jetzt mal ernsthaft, jeder Elektriker müsste eigentlich sagen, was 14, ein, unter 25 stehe ich überhaupt nicht auf.
Ja.
Ja? Also das hat mich total entsetzt diese Woche. Ich habe es gelesen, habe gedacht, oh schön, Mindestlohn. Was? Weil ich meine, das sind Fachleute. Das ist nicht irgendwie so Security, wo du überhaupt nichts können musst. Ja? Und selbst die kriegen gerade mal 50 Cent weniger. Das musst du dir mal vorstellen. Also Mindestlohn auch da, ne? 50 Cent weniger. Die müssen doch besser bezahlt werden, müssen die doch, oder nicht?
Ja.
Siehst du, es ist komische Nachrichtenlage in meinem Kopf diese Woche, habe ich so das Gefühl. Jedenfalls finde ich es jetzt echt, also 14,41 finde ich kein Wunder, dass da 100.000 Stellen nicht besetzt sind.
Mm. Ja, ja, klar. Das ist ja generell. Und dann, das Wunder ist eigentlich, dass sie trotzdem die Löhne nicht höher machen. Aber Ich gucke nochmal auf den 7. Ganz krasser Themenwechsel. Ich habe gerade überlegt, wie ich da eine Brücke hinkriege, aber kriege ich nicht zum 7. Oktober. Also 7. Oktober, seitdem gibt es ja viele Diskussionen und leider sind auch so Organisationen wie Human Rights Watch oder auch Amnesty International, das sind die beiden größten und die beiden wichtigsten Menschenrechtsorganisationen auf der Welt, zumindest wenn ich mich jetzt nicht irre und irgendwas ganz Wichtiges übersehe, die haben, wenn es um Israel und Palästina geht, man kann schon fast sagen, traditionellen Problem, die sind nämlich ein bisschen biased. Die haben beide Papiere rausgebracht, schon vor dem 7. Oktober, wo sie Israel Apartheid vorwerfen. Ich erinnere mich noch, dass ich sehr genau das von Human Rights Watch gelesen habe und in diesem Papier im Grunde kein Mal das Wort Hamas vorkommt oder ausreichend thematisiert wird, unter welcher Bedrohung Israel lebt. Das nur am Rande. Das ist halt aber wirklich auch schon seit Jahren so und das ist seit Jahren schon ein bisschen schade und wahrscheinlich für Leute, die in Israel leben, auch ziemlich unerträglich. Für mich ist es halt schade. Jetzt, ist es nicht unbedingt, würde ich sagen, gleich antisemitisch. Also ne, es gibt ja diesen 3D-Test beim Antisemitismus, Dämonisierung, Delegitimation und doppelte Standards. Und natürlich doppelte Standards sind hier schon zu finden, aber ich glaube, doppelte Standards sind so eine der häufigsten, kann man sagen, kognitiven Verzerrungen oder so, die Menschen mitbringen und aufweisen. Also weiß nicht, so was wie Bestätigungsfehler oder so, ja. Also, dass ich vorher schon eine Ansicht habe und dann gucke ich halt nur so auf Dinge, dass das wieder bestätigt wird, was ich vorher sowieso schon gedacht habe.
Ja, aber das ist nicht unbedingt ein Double Standard. Also, Double Standard ist ja mit zweierlei Maß zu messen. Und das ist ja schon was aktiv geschieht.
Aber ich glaube, dass dieser Bestätigungsfehler in Bezug auf Israel und Palästina oft dazu führt, dass man eben bei den einen genau hinschaut und bei den anderen nicht. Und damit sind es ja quasi doppelte Standards, oder? Naja,
es gibt im Ergebnis, ja. Also es wäre dann psychologisch nochmal interessant zu sehen, warum messe ich eigentlich mit zweierlei Maß. Tue ich das eigentlich, weil ich sowieso verinnerlicht habe, dass die Juden ja die Weltverschwörung treiben, oder weil ich verinnerlicht habe, dass der Moslem hier die Umvolkung, ne, also je nachdem, auf wessen Seite ich mich schlage, das wäre echt mal interessant. Gibt's da Arbeiten dazu? Falls jemand Arbeiten dazu kennt, immer her damit.
Jedenfalls zurück zu Human Rights Watch. Ja, die haben diese Woche einen Bericht veröffentlicht. Ich finde es auch total spannend, darüber sowas nachzudenken. Also nur dieser Abschweifer, weil ich dann auch merke, so ich kann das auch nachvollziehen, dass Human Rights Watch und Amnesty International und viele andere in den letzten Monaten diesem Bias irgendwie unterliegen, weil ich auch gebiased bin in verschiedenen anderen Dingen garantiert. Ja, also es ist was Menschliches an der Stelle einfach. Umso mehr
ich bin ja zum Beispiel gar nicht gebiased. Nein. Nur Frauen sind gebiased.
Ja. Jedenfalls hat Human Rights Watch diese Woche einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, ich zitiere, bewaffnete palästinensische Gruppen haben während des Angriffs im Süden Israels am 7. Oktober 2023 zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Zivilistinnen begangen. 236 Seiten, die ich nicht geschafft habe zu lesen, ich sag's gleich, muss man vielleicht auch nicht, weil es gibt so einen längeren Text, wo sie auch nochmal ausführen, was sie darin eben alles festgestellt haben. Also mehrere Dutzend Fälle von schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht durch bewaffnete palästinensische Gruppen an verschiedenen Orten und eben auf Zivilistinnen. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie Mord, Geiselnahme und so weiter. Und letztendlich alles ist ja schon bekannt. Das ist das, warum ich es jetzt auch nicht gelesen habe. Also Human Rights Watch hat jetzt nicht irgendwas vorgelegt, wo man sagt, oh, das ist völlig neu, das wussten wir ja noch gar nicht. Sondern sie legen jetzt einen Bericht vor, der das alles nochmal dokumentiert. Ja, also der das alles nochmal auf 236 Seiten festhält. Und das ist erstmal nicht das Besondere, sondern das Besondere ist, dass Human Rights Watch nach so langer Zeit, das war der 7. Oktober letztes Jahr, endlich was dazu sagt. So.
Das war das erste Mal, dass die dazu was gesagt haben?
Ja, sie haben tatsächlich in der Vergangenheit, seitdem das passiert ist, sie haben viel zu dem ganzen Thema gesagt. Sie haben aber, und das schreiben sie auch in diesem Text steht, frühere Berichte von Human Rights Watch haben zahlreiche schwere Menschenrechtsverletzungen behandelt, die von den israelischen Streitkräften im Gazastreifen seit dem 7. Oktober begangen wurden. So.
Haben die das begründet? Also ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich so lange gewartet haben, bis es ordentlich dokumentiert ist. Oder haben die so lange gewartet, bis sie nicht mehr warten konnten?
Es gibt keine Begründung. Es gibt jetzt endlich diesen Bericht. Endlich. Mhm. Es gibt keine Begründung. Es ist für mich jetzt auch nicht so entscheidend, ehrlich gesagt. Also ich bin ja auch jemand, der gerne nach vorne blickt so. Und ich finde es einfach schön an der Stelle, weil ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl Amnesty als auch Human Rights Watch habe ich in den letzten Monaten nicht mehr so viel besucht, die Seiten, wie früher. Weil mir sind Menschenrechte wichtig und Völkerrecht und wofür die eben alles stehen. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es mich ärgert, dass es diesen Bias da gibt. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass Human Rights Watch zumindest jetzt wieder als eine wichtige, verlässliche Quelle für Informationen, als eine Organisation, die sich eben auch bestimmte Werte und Maßstäbe gibt, dass die da auch konsequent ist und auch konsequent dahinter steht, eben auch in Bezug auf die Hamas, dass das jetzt wieder so ist, also ne, wie vor dem 7. Oktober quasi, also fast, ne, wenn man jetzt von diesen Apartheidspapieren mal absieht. Und das finde ich gut, weil ich glaube, wir brauchen das ganz dringend, dass es wieder so Maßstäbe gibt. Deswegen habe ich mich ja auch so gefreut über diese, ne, dass der Internationale Strafgerichtshof sich da jetzt auch dahinter klemmt und das alles dokumentiert. Ich finde das wichtig, weil, und das schreiben die auch, das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht, das muss einfach gelten. Da müssen wir uns alle dran halten, ob jetzt Israel, ob Palästina. Und das dazu rufen sie auch alle Seiten auf. Und ich glaube, das war selten so aus den Augen verloren wie seit dem 7. Oktober. Also auch bei uns hier in Deutschland. Fand ich schön. Fand ich eine gute Nachricht.
Ich bleibe bei meinem Sommerloch-Ding und ich bin auch tatsächlich immer noch nicht so ganz aus diesem komischen Loch raus, in dem ich in den letzten Monaten gesessen habe und bin entsprechend urlaubsreif, was ja auch mit Ende dieser Sendung dann hoffentlich stattfinden wird, also Urlaub. Und darum habe ich einfach mal ChatGPT gefragt, was ich diese Woche verpasst habe. Und hier kommen die Kurzmeldungen. In Tel Aviv schlug eine Langstreckendrohne in ein Wohnhaus ein, wobei ein Mensch getötet und mehrere verletzt wurden. Kasper Hjulmand trat als Trainer der dänischen Fußballnationalmannschaft zurück, nachdem das Team bei der EM24 im Achtelfinale ausgeschieden war. Weltweit kam es zu Computerproblemen, die unter anderem den Betrieb an den Flughäfen Berlin und Hamburg beeinträchtigten. Diese wurden durch ein fehlerhaftes Programmupdate der IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike verursacht, welches Software von Microsoft störte. Ich hasse ja das Wort welches anstelle von das. Naja.
So redet
in Deutschland wurde Huawei-Technik aus dem 5G-Mobilfunknetz verbannt, was erhebliche Auswirkungen auf den Mobilfunkmarkt haben könnte. Aufgrund von starken Regenfällen und sinkenden Anbauflächen wird die Erdbeer- und Spargelernte in Deutschland 2024 voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen. Und zum Schluss eine Meldung aus der Kultur. Der Georg-Büchner-Preis 2024 ging an den Schriftsteller Oswald Egger für seine bedeutenden literarischen Beiträge.
Oh, Oswald Egger habe ich noch nie gehört.
Warum kriegt man denn sonst einen Büchner-Preis? Und ChatGPT ist auch ein bisschen...
Aber der Büchner-Preis ist ja tatsächlich einer, den ich sehr schätze. Also bisher fand ich alle cool, die den bekommen haben. Und den Namen habe ich noch nie gehört. Muss ich mir gleich mal
siehst du, ist ChatGPT doch zu was gut, ne? Also, ja, und sei es, um Sendezeit zu füllen, ne?
Ja, weil du selbst zu faul warst, dich einzugeben.
Nein, es ist wirklich, ich habe wirklich gelitten, diese Woche diese Sendung zu. Ich habe mir so Mühe gegeben.
Ja.
Oswald Egger aus Südtirol kommt da.
Ja. Ich habe noch eine kleine gute Nachricht gefunden. Und zwar hattest du ja gesagt, ja, wir wollen erst mal sehen, was dieser Keir Starmer in UK da alles machen wird. Ist ja wahrscheinlich auch nicht besser, bla 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 bla.
Jetzt hat gleich die da oben, die machen, was sie wollen.
Genau. Und jetzt hat hat er sein Regierungsprogramm vorgestellt. Und das finde ich schon irgendwie ganz cool, also das ist für mich einer der, vielleicht könnte man sagen, es ist ein gutes Argument für so eine Monarchie, das hat nämlich der König vorgelesen.
Ja, das ist ja immer so.
Ja, ich weiß. Und in der Taz steht dann dazu drin, dass es eine ganze Reihe an Reformen geben soll und ich zitiere jetzt einfach die Taz. Ein großes Wohnungsbauprogramm mit klaren Bauauflagen, bei denen es nicht mehr darum gehen soll, ob gebaut wird, sondern wie. Es geht um die Wiederverstaatlichung der Bahn. Busdienste sollen stärker in den Händen der Kommunen liegen. Weitere Pläne haben mehr Schutz für ArbeitnehmerInnen im Blick, für MieterInnen, für Kinder und Jugendliche oder Frauen. Auch der Opferschutz und die Rechte von Veteranen soll gestärkt werden. Außerdem will sie das Erbrecht für das britische Oberhaus, dem House of Lords, abschaffen. Parlament, Regierungsämter und Kommunalverwalt. Ist geil, oder?
Ich stelle mir gerade vor, wie das House of Lords darüber diskutiert. Das hört sich ja immer an, als wäre irgendwie so eine Piraten-Rentner-Vereinigung. Wahrscheinlich ist es das auch. Ja.
Wahrscheinlich. Ja. Genau, also und so weiter und so fort. Ich finde, das klingt nicht nach nichts. Klar, es ist ein Regierungsprogramm, da steht erstmal vieles drin, man nimmt sich vieles vor, aber man nimmt sich was vor.
Und ja, was mich interessieren würde, aber wahrscheinlich ist das nicht bekannt, wovon will der das bezahlen?
Von dem großen Wirtschaftswachstum, das auch im Regierungsprogramm festgelegt ist.
Also, okay, ja.
Ja, nun, das ist ja leider...
Ja, das hätte aber Versuch was wert. Ne?
Versuch was wert. Gucken wir mal nach Ruanda, und zwar mit Shamjaf diese Woche. In Ruanda hat nämlich Paul Kagame bei der Präsidentschaftswahl mit sehr viel Prozent der Stimmen gewonnen, fast 100% der Stimmen gewonnen. Und der Mann ist schon sehr, sehr lange im Amt. Jetzt geht's also weiter, und warum er trotzdem in der Kritik steht und was diese Wahl eigentlich über den Zustand der Demokratie in Ruanda sagt, das erzählt uns die Scham.
Ja, er ist sehr lange an der Macht. Er wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, auch noch mal ein bisschen länger an der Macht bleiben. Die Wahlen am Montag haben ihn auf jeden Fall noch mal für weitere Jahre bestätigt. Mit über 99% der Stimmen hat Paul Kagame die Wahlen gewonnen, wie die vollständigen vorläufigen Ergebnisse gezeigt haben. Der 66-Jährige, der hat eigentlich seinen eigenen persönlichen Rekord, übertroffen. Nämlich bei der Wahl 2017 hat er 98,6% eingeholt und das war schon bereits höher als die Wahl 2010, zwar 93% und auch 2003 95%. Ja, bei solchen Zahlen, da natürlich, ja, denkt man sich, wie steht es eigentlich um die Demokratie in dem Land, wenn so viele für ihn stimmen? Seine Kritiker sagen, dass diese überwältigenden Mehrheiten eigentlich keine Überraschung sind, weil Kagame mit harter Hand sozusagen regiert. Seine Anhänger betonen, dass diese Ergebnisse ja gar nicht so überraschend sind, denn die spiegeln seine große Beliebtheit wieder, da eben Ruanda unter Kagames Leadership, Herrschaft, Stabilität und Wirtschaftswachstum erreicht hat. Für diese Wahl, das fand ich sehr interessant, für diese Wahl wurden mindestens drei Kandidaten, darunter auch die lautesten Kritiker von ihm, von der Wahlkommission ausgeschlossen. Zwei Kandidaten, ein Umweltschützer, der Frank Habineza von der Demokratischen Grünpartei und der unabhängige Philippe Mpayana. Die durften dann jedoch gegen ihn antreten, aber die haben nicht einmal zusammen 1% ergeben. Also sie erhielten um die 0,53% beziehungsweise 0,32% der Stimmen. Also eigentlich schlechter sogar als bei der Wahl 2017, als sie zusammen dann doch tatsächlich über 1% gekommen sind. Die Wahlbeteiligung war anscheinend sehr, sehr hoch, bemerkenswert hoch. Laut Wahlkommission lag sie tatsächlich bei 98%. Davon können wir in Deutschland natürlich nur träumen. Und jetzt sind natürlich sehr, sehr viele Analysen draußen, ja. Leute, die sich natürlich fragen, wie kommt denn Kagame zu solchen Zahlen? Zum Beispiel Clementine de Montjoy von Human Rights Watch, die meint eben, dass Kagames beispiellose Wahlergebnisse, dass die eigentlich etwas aussagen über die Spielräume für die Opposition in dem Land und dass diese Spielräume entweder zunehmend begrenzt sind beziehungsweise einfach sehr, sehr begrenzt sind already. Das Ergebnis sei eigentlich kein gutes Zeichen für diejenigen, die versuchen, ja, legitime und glaubwürdige Oppositionsarbeit zu leisten. Auch schon seit langem eigentlich werfen ihm viele Kritiker vor, abweichende Meinungen zu unterdrücken, die Menschenrechte zu verletzen. Laut Human Rights Watch sind seit den Wahlen 2017 auch mindestens 5 Oppositionspolitiker und 4 Regierungskritiker und Journalisten unter verdächtigen Umständen gestorben oder auch verschwunden. Die ruandischen Behörden haben jegliches Fehlverhalten bisher bestritten, tatsächlich. Und dann gibt es da auch noch die Beschuldigungen von der UN, die eben Ruanda beschuldigen, dass sie die M23 Rebellengruppe in der Demokratischen Republik Kongo unterstützen, was Kagame auch bestreitet. Es gibt auch das Thema der hohen Jugendarbeitslosigkeit, was auch ein unglaublich großes Problem darstellt. Aber trotz dieser ganzen Punkte ist Ruanda da einfach auch noch eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Afrikas. Und wahrscheinlich ist das sozusagen das größte Argument eben für Kagame, für die Menschen, die dann eben für ihn gewählt haben. Es gab auch viel Zuspruch vom ugandischen Präsidenten. Präsident Museveni hat eben gesagt, Kagames Wiederwahl sei als Zeugnis für das Vertrauen und die Zuversicht zu sehen, die Ruanda in seine Führung eben haben. All in all, es waren mehr als 9 Millionen Ruander wahlberechtigt, darunter etwa waren 2 Millionen von ihnen Erstwähler. Aber jetzt die endgültigen Wahlergebnisse, die werden jetzt erstmal am 27. Juli erwartet. Ich glaube aber, da werden wir jetzt nicht sonderlich überrascht werden. Ob es jetzt 99% sind oder eben weniger als 99%, das ist vielleicht dann noch die Frage. Aber Kagame wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich bleibt Präsident.
Ich kenne mich ja nicht aus, ne? Aber also 98% Wahlbeteiligung, 99% Zustimmung für einen Kandidaten. Da, also mein Grütze-Detektor kann echt nicht gut Mathe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das statistisch schon nicht möglich sein kann.
Ja, das riecht also, komisch, ne? Das hat Geschmäckle.
So ein bisschen.
Ja. Ich finde auch irgendwie, man könnte das doch ein bisschen unauffälliger
fälschen. Schaffen sie nicht mal beim CDU-Parteitag, schaffen sie.
Hier, noch eine gute Nachricht, die ich dir zu verdanken habe. Die hast du mir geschickt. Finde ich auch wirklich eine super coole Nachricht.
Erzähl mir doch mal was Neues.
Ja. kommt wieder aus der Wissenschaft, ist ja hier oft so, und hat wieder mit dem HI-Virus zu tun. Da hattest du letzte Woche ja schon eine gute Nachricht berichtet. Ich fange mal mit ein paar Zahlen zum Hintergrund an. Es gibt geschätzt 85 Millionen Menschen, die sich bisher weltweit mit dem HI-Virus infiziert haben. Geschätzt, weil man natürlich wahrscheinlich nicht von allen davon weiß. Von diesen 85 Millionen wurden bisher nur 5 geheilt. Also wirklich geheilt. Einer davon wurde relativ berühmt. Timothy Ray Brown hieß der sogenannte Berliner Patient. Der hat seine HIV-Infektion quasi noch 12 Jahre überlebt, oder beziehungsweise er ist 12 Jahre ohne das Virus. Wie nennt man das denn? Naja, also er hat noch 12 Jahre gelebt und ist dann an Blutkrebs gestorben, nicht an HIV.
Aber interessanter Zusammenhang, finde ich.
Ja, vielleicht, genau. Also weil der Zusammenhang kommt jetzt. Es gibt jetzt nämlich einen neuen Berliner Patienten sozusagen, den hat die Charité vorgestellt. Ein 60 Jahre alter Mann, der schon seit 5 Jahren jetzt virusfrei lebt und wie Timothy Brown auch Leukämie hatte. Mhm. Also Leukämie und HIV. Und deswegen bekam er eine Stammzellentransplantation. Langes Wort. So eine Stammzellentransplantation, das ist auch diese Heilungsmethode, die es bisher gibt von HIV, wenn nämlich der Spender dieser Stammzellen eine ganz bestimmte Genmutation aufweist, die offenbar gegen das Virus immun macht, weil das Virus greift ja Immunzellen an, das ist ja das Fiese an HIV. Und diese Immunzellen haben so Rezeptoren. Das kennt man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Da gibt es immer das Schlüssel-Schloss-Prinzip und dann gibt es immer so Rezeptoren und da docken Dinge an. Und Viren können eben auch an Rezeptoren andocken und die fehlen, wenn man diese Genmutation hat. Das heißt, das Virus hat nichts zum Andocken und deswegen ist man quasi immun dagegen. Wenn jetzt also die Spender der Stammzellen diese Mutation hatten, dann wurden die Empfänger, und bisher waren es 5, dieser Stammzellen von HIV geheilt. Jetzt ist das aber keine so gute Lösung für alle, weil irgendwie nur 1% der Menschen oder so diese Mutation überhaupt haben. Das macht die Suche nach möglichen Spendern natürlich, ja, also ich glaube, die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen ist vielleicht ein bisschen einfacher schon fast. Was die jetzt aber rausgefunden haben an diesem Patienten, für den sie dann eben auch eine Spenderin oder einen Spender gesucht haben und eine Spenderin haben sie tatsächlich gefunden, ist, vielleicht braucht es diese Mutation gar nicht. Also sie hatten eine Frau gefunden, da wiederum hatte ein Elternteil diese Mutation, die Frau selber aber nicht. Und eigentlich reicht das nicht, wenn sie das nicht selber hat. Trotzdem haben sie die Stammzellen transplantiert und irgendwann hatte dieser neue Berliner Patient das Gefühl, irgendwie geht's mir gut, ich glaube, ich brauche meine Medikamente nicht mehr, und hat die abgesetzt und blieb trotzdem gesund. Sprich, er ist offenbar geheilt. Und jetzt kommt überhaupt erst die gute Nachricht nach dieser ewig langen Vorrede und Erklärung. Die Charité oder die Leute von der Charité gehen jetzt deswegen davon aus, dass diese ganze Mutationssache gar nicht so wichtig ist. Vielleicht wurde das irgendwie überschätzt. Sie haben jetzt eine neue Hypothese, nämlich dass einfach die neuen Stammzellen, also dass sozusagen das Immunsystem, das durch die Stammzellen, ja, in der Süddeutschen Zeitung nennen sie es so, das wurde ausgemistet. Ja, also es wurde einfach ein neues Immunsystem geschaffen durch diese Stammzellen und dass damit offenbar auch das HIV ausgemistet wurde. Vielleicht, weil es ist halt eine Hypothese. Die muss jetzt ausprobiert werden an weiteren Patienten, aber in Tierversuchen haben sie das auch schon beobachtet. Das heißt, es liegt nahe, dass es klappen könnte und deswegen glaube ich, ist Optimismus hier auch okay.
Und es ist vor allen Dingen eine Hypothese und die ist sogar begründet.
Ja.
Das finde ich ja immer ganz wichtig. Und das ist nicht einfach irgendwie eine dieser Hypothesen, die ich immer so raustue hier in der Sendung. Wo halt das ja kann sein, kann auch nicht, klingt plausibel. Sondern es gibt halt Hinweise, denen man folgen kann. Also,
ja. Und das wäre doch cool.
Ja, wir kommen dahin. Das Tragische ist, dass wir wahrscheinlich schon zu alt sind, um die wirklichen medizinischen Revolutionen mitzukriegen.
Meinst du? Ich nicht. Ich bestimmt.
Also aus dem Labor in die Anwendung dauert es immer ungefähr 10 Jahre. Und wenn du gerade so guckst, was in den Laboren los ist, kannst du dir halt auch so ein bisschen hochrechnen, wie lange es wahrscheinlich dauern wird, bis dann tatsächlich wir so weit sind, dass wir Krebs heilen können und so. Und das werden wir, ich denke mal, dass ich das nicht mehr mitkriegen werde.
Ach, gib dich nicht auf, Holger. Glaub an dich.
Genau, und schön wäre es natürlich auch für die Sendung, weil dann müsste die Bevölkerungsprognose der Vereinten Nationen korrigiert werden, weil dann würde einfach keiner mehr sterben.
Oh.
Oh, nee, dann lassen wir das lieber mit dem Krebs heilen, ne?
Ja, nee, das können wir uns nicht leisten.
Nee, wollen wir nicht.
Ja, und damit kommen wir auch schon zu unserem Limerick der Woche. In der vergangenen Woche war das Thema begleitetes Trinken als Aufgabe gegeben worden. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Zur Konfirmation kippte Anja mit Mutti 4 Flaschen Champagner. Ihr Grinsen wurd breiter, dann lallte sie heiter: Ich nehme noch ein, ich kann ja.
Ich habe mich für den Limerick von Ulrich entschieden, natürlich. Es war mal ein Mann aus Bad Soden, der war nackt und man sah seine Hoden. Er flog aus der Bar, seine Aussage war: Bekleidetes Trinken ist doch verboten. Ich habe das nur wegen Hoden genommen.
Natürlich ist das
so ein schönes Wort, so ein schön lustiges Wort, Hoden. Ich muss auch noch mal diesen Comic mit den Hoden, muss ich auch noch mal irgendwie verlinken.
Ich nehme den von Lioba. Ein Teenager-Junge aus Bayern, der wollte mal richtig wild feiern. Doch aus begleitetem Saufen wurde begleitetes Laufen und schließlich begleitetes Reiern. Das ist schön.
Hoden.
Ist das dein neues Thema oder was ist los?
Nee, wie heißt der denn nochmal, dieser Cartoonist Hannes? Ah. Irgendwann fällt es mir wieder ein und dann habe ich kein Internet dabei und kann das nicht in die Shownotes tun und so.
Tja. Das tut mir jetzt leid.
Nochmal Hannes Cartoons.
In der Zwischenzeit würde ich Gendern als neues Thema für den Limerick vorschlagen. Und ihr habt ein bisschen Zeit diesmal, falls euch nichts einfällt, könnt ihr ein bisschen länger überlegen. Wir sind erst am 16. August wieder mit einer normalen Sendung zurück. Bis dahin haben wir für euch Sommerinterviews vorbereitet mit interessanten Leuten zu interessanten Themen. Wir hoffen sehr, dass ihr Lust habt, diese interessanten Sendungen zu hören.
Und weil so viel Zeit ist, schafft es ja vielleicht die ein oder andere, die Metadiskussion über geschlechtergerechte Sprache in einem Limerick zu verpacken. Also die eigene Meinung und you know, you get the point.
The point.
Ja.
Ja.
Na gut.
Also Gendern ist okay, ja? Jetzt als Limerick-Thema.
Ach so, na, ich hätte Elektriker irgendwie süßer gefunden, aber mei.
Elektriker?
Ja, weiß auch nicht warum, aber ich dachte, das ist so schön harmlos, weißt du? Aber gut. Nehmen wir halt wie nennt man das?
Woken-Aktivismus.
Feminazischen, weil ich habe ja eh nichts zu sagen, denn ich bin nur, wie hießen nochmal die Typen, die sich von Feministinnen rumkommandieren
lila
lassen?
Lila Pudel?
Genau, Lila Pudel Fotzenknecht, ne? Genau. Ich lasse mich nämlich von meiner Frau rumkommandieren, durch Geld. Hannes Richard hieß übrigens der Cartoonist. Und den Hoden-Cartoon habe ich gefunden. Ich weiß nicht, warum ich den so lustig finde. Ich finde den lustig.
Dann gibt es einen Börsenticker?
Nee, kein Faktencheck, kein Börsenticker.
Wieso?
Naja, woher wollen wir denn wissen, dass das stimmt, was im Börsenticker gemeldet
ist? Du glaubst, der Faktencheck checkt den Börsenticker?
Nicht?
Ich schneide immer nach dem Limerick ab.
Pfui. Na, da gibt es wohl einen Börsenticker. Aber selbst der war diese Woche irgendwie ungeil. Aber ja.
Fangen wir mal mit Montag an.
US-Anleger in Kauflaune.
Dienstag.
Die Rückkehr der Standardwerte.
Mittwoch.
Wachwechsel an der Wall Street.
Donnerstag.
Anleger ziehen sich wieder zurück.
Freitag.
DAX-Anleger scheuen das Risiko. Klar. German Angst.
Und damit sind wir heute ohne Faktencheck auch am Ende der Sendung und wie immer bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die diese Sendung möglich machen. Und ich verspreche auch, dass ich, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe.
So ein bisschen Regierungsprogramm, ne?
Ja.
ich hoffe, dass ich wieder klarer denken kann.
Ich muss nämlich Postkarten schreiben. Das habe ich lange nicht gemacht, aber ich hoffe, ihr seid noch so geduldig. Okay.
Dann hoffe ich außerdem, dass meine Sehenscheidentzündung bis dahin wieder in Ordnung ist.
Nee, du hast ja schon unterschrieben. Ich muss noch die Texte schreiben.
Okay.
Ja, es liegt schon sehr lange. Es ist schon sehr lange her, dass du unterschrieben hast. Aber es ist wirklich schlimm gerade. Egal. Jedenfalls gibt's auch bald wieder Postkarten. Falls euch das jetzt reizt, dann werdet gerne auch noch Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub und hinterlasst vor allem dort eure Adresse, weil nur so kann ich euch Postkarten schicken. Wenn ihr da Mitglied seid, dann lesen wir außerdem auch euren Namen vor und das kommt jetzt.
Dins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100? Fragezeichen, Fragezeichen.
Guter Journalismus kostet Geld. Mit einem Abo bei der Wochendämmerung könnt ihr das unterstützen. Kalle und Holgi abonnieren nur die guten Quellen und fassen euch das Wichtigste daraus unterhaltsam zusammen. Win, win, win.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack hat endlich ein bisschen Pause, den Solo zum Update geschickt und grüßt Matze aus dem HiFi-Forum.
Marc Bremer.
Ich weiß nicht, warum ich das so überlegen muss, aber naja. Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der diverse Biere mit ihm genossen hat.
Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Der Dösewicht.
Doppeldecker Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Wing Commander Lord Fleschers Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, immer nur nach Kompromissen statt nach Alternativen zu suchen.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Nusan Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Joachim Urlass.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Murantenstadel.
Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Mats aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Bosler.
Borner. Ort in Sachsen. Borner. Der Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Burka.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Antonio Coimbra de la Coronia y Azevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano Del Tauscho.
Moste Techi bittet doch endlich mal auf die kleine... Moste Techi bittet und so weiter.
Ideen für Outdoor- und Campingladennamen. Trockentrend-Trade. Klappmöbelhaus. Wohnwag-S. Backpack-Kolleg. Es wird Zelt. Die Gloriose Gaskochergang, Draußenwarenladen, Survival, Wohnmobilmakler.
Survival.
Ich weiß schon, aber es ist getrennt geschrieben. Wohnmobilmakler in Polyesterarchitektur, wo Heringe nicht stinken, das Business des Outdoorian Grey.
Verkehrsministern und so weiter.
Roland Erk.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei und so weiter und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß. Gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn-Anne Göttich und Maries Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Daniela Stark hätte gerne ein bisschen mehr Sommer, bitte.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Miriam Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. In eigener Sache. Der Postillon beendet jegliche Zusammenarbeit mit El Hotzo.
Pia und...
gesagt, das heißt Weiterbeschäftigung.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Et wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen.
Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean. Isaac Newton.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum, ist Uromas um die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und ihr seid eine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Helmut Kohl.
Thomas Kohler.
Bei mir im Sportverein war einer, der hieß Helmut Schmidt. Hieß er Helmut Schmidt? Nee, der hieß sogar Helmut Kohl. Nee, Helmut Schmidt. Nee, Helmut. Warte mal. Nee, Helmut Schmidt. Nee. Na, was ich weiß es nicht mehr. Er hat es aber gehasst. Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kurfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Silly Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porta.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe gratuliert Deutschland zum Tag der Zugverspätung.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Schröckenfuchs Schlagdengelapparat, was im Übrigen ein Gerät von der, also ein Schlagdengelapparat von der Firma Schröckenfuchs ist, wie ich den Kommentaren zur letzten Sendung entnommen habe.
Habe ich auch gelernt. Danke für die. Ich
dachte auch, das was?
Aber Schlag-den-Gel-Apparat war auch nicht schlecht.
Schlag-den-Gel ist auch schön. Wobei ich nicht, ich habe noch nicht mal Schröckenfuchs gegoogelt. Wer weiß, ob
das nicht das stimmt. Wieder.
Genau. Ich faktencheck das gerade mal. Da, Schröckenfuchs. Sensen.
Ein Sensen. Ja gut, dann wird es wohl stimmen. Weil das ist ja so eine Art, wenn man keinen Rasenmäher benutzen will, ne?
Schlag-den-Gel-Apparat.
Ja.
Ja, das ist, wenn du Dengeln schlagen willst, gleichzeitig. Wenn du das... Naja.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Felix, der jetzt aufpassen muss, was er hier schreibt, weil seine Frau neuerdings mithört.
Markus und Julia sind Vans der Wochendämmerung, genau wie...
Vans?
Ja, Vans.
Okay.
Fanlife mit der Wochendämmerung.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommes Stein.
Rotziegelstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günter Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sorgen schon mal für ein paar Mocktails, während Priscilla und Gwyneth Mothworth sich endlich auch mal wieder einchillen.
Einfillen. Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Sebastian verweist auf Enno von Friedland und fragt sich ebenfalls, warum heißt es eigentlich Jockey und nicht Gärtenzwerg?
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Sascha wünscht allen einen schönen Sommer, Witte.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Martin Balaschk.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank und einen schönen Sommer wünsche ich.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 19. Juli 2024. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.